Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge schauen wir auf die Saison 2024-25 und auf das erste Rennwochenende der Formel E in Sao Paulo. Mit dabei unsere Favoriten für das Rennwochenende und alles, was ihr wissen müsst zur neuen Formel E-Saison. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Vorschau-Folge auf die neue Formel-E-Saison und natürlich auch auf das Rennen in Sao Paulo, der Saisonauftakt. Und das mache ich nicht alleine, mit dabei Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Die Vorfreude ist groß. Also bei mir ist sie riesig, dass es jetzt endlich dieses Wochenende losgeht. Du warst bei den Testfahrten, jetzt geht's los in Brasilien. Wie sehr freust du dich, dass es endlich wieder losgeht, muss man wirklich sagen?
Ich glaube, ich würde mich noch mehr freuen, wenn ich auch in Brasilien dabei sein könnte, aber das funktioniert leider nicht. Aber auch von zu Hause aus, denke ich, die Vorfreude ist riesig. Es ist so viel passiert, so viel berichtet worden die letzten Wochen. Und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht und man tatsächlich mal auf der Strecke sieht, wie die Fahrer wieder gegeneinander kämpfen.
Das alles gleich. Vorher schauen wir natürlich auf den Newsüberblick und das, was Wichtiges passiert ist die Woche.
Neuer Fahrer. David Beckmann wurde nun auch offiziell bei Kiro für die kommende Saison vorgestellt.
Neuer Ersatzfahrer Sergio Sete Camara wechselt nach seinem Aus bei Kiro als Test- und Ersatzfahrer zu Nissan.
Neue Partnerschaft. Cupra hat sich nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Up-Team nun mit Kiro zusammengeschlossen. Das Team tritt unter dem Namen Cupra Kiro an.
Neuer Hersteller. Der Stellantis-Konzern hat sich offiziell für die Gen-4-Ära der Formel E eingeschrieben und wird weiterhin mit der Marke Maserati an den Start gehen. Eine zweite Marke des Konzerns erscheint weiterhin möglich.
Und neue Kurven. Der Kurs in Jeddah soll für die Formel E-Premiere 4 zusätzliche Schikanen erhalten.
Und das ist das heißeste Paddock-Thema dieser Woche, beziehungsweise vor diesem Rennwochenende, nämlich der Reifenverschleiß. Ihr habt sicherlich auch, je nachdem, gelesen bei eFormel.de, da der ganze Artikel auch noch zu lesen. Das besprechen wir jetzt, nämlich nach der Einführung des Allradantriebs ist der neue Hankook-Reifen einer der großen Neuerungen für die 11. Formel-E-Saison. Und die macht Überlegungen im Paddock, wie halten sie sich denn über die Renndistanz, beziehungsweise über die Sessions, beziehungsweise wie verhalten sie sich dann auch generell im Fahrverhalten. Tobi, du hast da uns mal die Facts zusammengeschrieben und kannst du das mal erklären? Wo wurde da optimiert und was ist aktuell vielleicht noch die Schwachstelle bei dem neuen Hankook-Reifen?
Ja, die Schwachstelle würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Grundsätzlich ist es so, dass die Fahrer doch hin und wieder schon mal kritisiert hatten, dass der Reifen relativ hart ist und damit nicht so viel Performance liefert, wie die Fahrer das gerne gehabt hätten. Da hat Hankook jetzt Abhilfe geschaffen. Der Reifen wurde optimiert, um auf trockener Strecke mehr Performance bieten zu können. Dafür wurde die Gummimischung weicher gemacht. Die hat zwar jetzt mehr Haftung, hat aber auch einen entscheidenden Nachteil, nämlich die Langlebigkeit des Reifens leidet massiv. Wir werden also voraussichtlich sehen können, dass Fahrer gegen Rennende häufiger Probleme bekommen könnten, insbesondere dann, wenn sie sich einen Attack-Mode für die Schlussphase aufgespart haben, wo die Reifen durch Allrad und höhere Leistung nochmal mehr gefordert werden als im Normalbetrieb. Das hängt natürlich, muss man ganz klar sagen, auch massiv von den äußeren Bedingungen ab. Ein rauer Untergrund in Verbindung mit hohen Temperaturen sollte auf jeden Fall Auswirkungen haben. Und da sehe ich auf jeden Fall in ferner Zukunft, drücke ich es mal aus, Berlin als eines der Rennen, wo wir tatsächlich über das Thema sehr, sehr viel sprechen werden. Ob das jetzt tatsächlich auch am Samstag eine Rolle spielen wird, werden wir vielleicht sehen. Vielleicht nur deshalb. Und damit nehme ich schon mal ein bisschen was vorweg bei unserer Vorschau auf das Rennen in Sao Paulo. Es soll Stand Dienstag mit 90% Wahrscheinlichkeit Regen geben. Und das würde sich nochmal ganz anders auf das Thema Reifen und insbesondere auf das Thema Reifenverschleiß auswirken, Luca.
Ja, genau. Sao Paulo bzw. Brasilien immer bekannt für hohe Temperaturen, aber wenn der Regen natürlich einfällt, ist das ein Thema, wo auch noch nicht so viele Teams bzw. echt fast gar keine Erfahrung hat, muss man ganz klar sagen, auch im Rennbetrieb. Deshalb wird es richtig spannend. Wie gesagt, das Thema Reifen wird uns, je nachdem, wie er sich verhält, über diese ganze Saison vielleicht noch begleiten, aber auf jeden Fall ein neuer Faktor, der jetzt Spannung in die neue Saison mit reinbringen wird.
Genau, und zum Thema Regen kann man sagen, Hankook hat den Reifen optimiert, um mehr Performance auf trockener Strecke zu haben, was natürlich auch im Gegenzug bedeutet, dass der Reifen vielleicht ein bisschen schwächer bei Regen und bei nassen Bedingungen ist. Wird sich jetzt zeigen, wie du schon korrekt gesagt hast, sehr viel Erfahrung haben die Fahrer im Regen mit den neuen Reifen bislang nicht sammeln können. Aller Voraussicht nach, Stand Dienstag, wird es in Sao Paulo allerdings dazu kommen, dass die Fahrer auf jeden Fall mal mindestens eine oder zwei Sessions bei Regen bestreiten werden.
Und dann kommen wir natürlich auch noch auf die Fahrer bzw. auf unsere Saisonvorschau zu sprechen, geben euch da natürlich den Überblick, wer fährt wo und mit welchen Antrieben, das ja die letzten Monate ja auch noch ziemlich interessant gewesen, gerade bei dem Team jetzt auch mit dem neuen Namen. Fangen aber natürlich mit den Teamweltmeister an, nämlich Jaguar, die aber mit einem gewohnten Gewand Nick Cassidy und Mitch Evans unterwegs.
Auch bei Porsche sieht's ähnlich aus. Zweiter der Team-Weltmeisterschaft in der vergangenen Saison. Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein werden auch in der neuen Saison für das Team antreten.
DS Penske mit einer Änderung, nämlich Max Günther neu dabei. Erfreulich natürlich aus deutscher Sicht. Joerik Vern, der Sparringspartner, der schon seit Jahren bei DS Penske an Bord ist.
Auch bei Nissan gibt's in einem der beiden Cockpit einen Fahrerwechsel. Norman Nato kehrt zum Team zurück, nachdem er eine Saison für Andretti gefahren ist und wird neuer Teamkollege von Oliver Rowland.
Diesen Platz übernimmt bei Andretti nämlich jetzt Nico Müller. Der wird Teamkollege von Jake Dennis, der in der Saison 2022-23 Weltmeister geworden ist.
Kommen wir zum nächsten Team, Envision, Kundenteam von Jaguar. Da starten wie in der Vorsaison Sebastian Buemi und Robin Freitz.
Ein Licht ging auf, nämlich für Taylor Bernard, der jetzt neu dabei für McLaren, in der letzten Saison ja nur Ersatzfahrer in Anführungszeichen gewesen, der unter anderem Sam Bird ersetzt hatte in Monaco. Der Brite wird auch sein Teamkollege sein für die Saison bei McLaren.
Kommen wir zum einzigen Team, das zwei neue Fahrer hat, Maserati MSG Racing. Da werden Jake Hughes und Stoffel van Dorne im Cockpit sitzen. Hughes kommt seinerseits von McLaren und van Dorne fuhr letztes Jahr noch für DS Penske.
Komplett neu ist der Name bei Lola Yamaha Abt. Der Name Abt zwar weiterhin noch bestehend, aber Lola und Yamaha eben neu dabei als Technik- und Entwicklungspartner. Lucas Di Grassi bleibt dabei und Zane Maloney ist der neue Teamkollege vom Brasilianer.
Nicht viel Neues gibt es dagegen bei Mahindra. Nick de Vries und Eduardo Mortara werden beide ihre zweite Saison für das indische Team mit Sitz in Großbritannien bestreiten.
Wieder ein neuer Name, muss man ganz klar sagen. Kiro Raceco hieß es erst, aber mit dem neuen Partner Cupra ist man jetzt unterwegs. David Beckmann, der die Testfahrten bestritten hat für das Team, ist jetzt auch offiziell bestätigt worden als Fahrer. Dan Ticktum, er bleibt dem Team erhalten. Sie fahren dieses Jahr mit dem Porsche-Antrieben aus der letzten Saison. Damit haben wir alle Teams und Fahrer mal im Überblick gehabt und schauen natürlich auf die Strecke. Es geht nach Brasilien, nach Sao Paulo, Südosten ist es gelegen, in dem großen Land, muss man wirklich sagen. Und viele Menschen leben natürlich auch über 22 Millionen Einwohner. Brasilien ist fast schon das Land des Motorsports, muss man ganz klar sagen, mit den Grand Prix, die man hat und jetzt auch eben seit Jahren mit den Rennen der Formel E.
Sao Paulo selber seit 1972 auch Schauplatz des großen Preises von Brasilien in der Formel 1. Mittlerweile heißt das Rennen ja sogar Großer Preis von Sao Paulo. Ausnahme in den 80er Jahren von 81 bis 89 wurde tatsächlich nicht auf dem Kurs gefahren. Aber ansonsten, wie du schon sagst, große Motorsporthistorie. Die Stadt ist der Geburtsort von mehreren Formel 1 Ikonen. Carlos Pace, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna natürlich, Rubens Barrichello und Felipe Massa möchte ich an dieser Stelle einmal nennen. Mit der Formel-E-Rennstrecke hat der Formel-1-Kurs allerdings überhaupt nichts zu tun, denn der liegt deutlich näher in der Stadt, sage ich mal. Die Formel-E-Rennstrecke führt nämlich durch das Anhembi-Sambadrom, das weit über die Grenzen Brasiliens bekannt ist für die Karnevalsparaden, die dort in jedem Frühjahr stattfinden. Und eine Runde auf dem Kurs ist knapp 3 Kilometer lang, 2.933 Meter. Ganz genau, der Kurs hat 11 Kurven. Favoritenfrage, Luca. Was würdest du denn sagen? Wer gewinnt in Brasilien?
da würde ich sagen, da gehe ich direkt mal mit dem Weltmeister mit. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber es wirkt zumindest so, als würde Porsche wieder Favorit sein, zumindest aus meiner Sicht. Jetzt mit keinem großen veränderten Team und da kann man sagen, ist Pascal Wehrlein natürlich als Weltmeister der Top-Favorit aus meiner Sicht und deshalb sage ich, er gewinnt das erste Rennen der Saison 2024-25. Wie sieht's denn bei dir aus? Da hast du was anderes aufgeschrieben, was aber auch zumindest aus deutscher Sicht sehr interessant wird und würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn das passieren würde.
Ich habe jetzt tatsächlich nicht David Beckmann aufgeschrieben, obwohl das mit Sicherheit ein interessanter Tipp wäre. Nein, ich habe Maximilian Günther notiert, der mit der Rückkehr zu DS Penske in meinen Augen in Brasilien an seine Form der vergangenen Jahre anknüpfen kann. Er hat ja für Maserati in den vergangenen beiden Jahren jeweils Rennen gewonnen. Vor zwei Saisons in Jakarta, in der abgelaufenen Saison, war er in Tokio erfolgreich. Warum nicht jetzt auch in Brasilien für DS Penske? Und du bist der Meinung, du weißt es vielleicht besser als wir, dann können wir dir an dieser Stelle unser Tippspiel empfehlen. Unter www.kicktipp.de/formel-e kannst du teilnehmen. Der Ricardo aus unserer Community organisiert das schon seit vielen Jahren und der hat sich auch dieses Mal wieder die Mühe und die Arbeit gemacht, sich darum zu kümmern. Also gerne anmelden, gerne teilnehmen, mittippen und Spaß haben. Und wenn ihr besonders gut abschneidet, dann habt ihr vielleicht auch eine Chance, hier im E-Pod erwähnt zu werden.
Wichtig natürlich für dieses Wochenende, wo könnt ihr das Ganze sehen und wann läuft es überhaupt? 4 Stunden Zeitverschiebung liegen zwischen Deutschland und Brasilien. Tobi, wann geht es denn los und ja, vor allen Dingen, wo können wir das sehen?
Das erste freie Training, das gibt es schon am Freitagabend, 21 Uhr deutscher Zeit. Kurzer Hinweis, in dieser Saison gibt es eine Änderung. Das freie Training wird 10 Minuten länger sein, also 40 statt wie bislang 30 Minuten. Und wie angesprochen, das erste Freitagabend, 21 Uhr deutscher Zeit. Das zweite freie Training findet am Samstag um 11.30 Uhr deutscher Zeit statt. Also da muss man auch nicht sonderlich früh für aufstehen. Das Qualifying mit anschließenden Duels startet am Samstag um 13.40 Uhr. Und Rennen über 31 Runden, genau wie im Vorjahr, da ist der Rennstart kurz nach 18 Uhr am Samstagabend. Und wo können wir die Rennen verfolgen, Luca?
Ja, da gibt's ja zum Glück Klarheit schon ein bisschen länger, nämlich DF1 überträgt die Qualifying und Rennen live im TV sowie auch im Livestream auf df1.de. Die freien Trainings gibt's auch im Stream bei eformel.de zu sehen. In Österreich ändert sich genauso nichts in dieser Saison. Servus TV bleibt TV-Partner und zeigt genauso wie in Deutschland Qualifying und Rennen ebenfalls live, ebenso im Stream bei Servus TV On. In der Schweiz überträgt der Sender Blue im Free-TV. Das ist die größte Änderung. Also die Schweiz kehrt damit mit der Formel E wieder im Free-TV zurück. Alternativ zu den genannten Sendern könnt ihr auch die Formel E die ganze Saison bei Eurosport 2 verfolgen.
Und wie immer gibt es natürlich auch in dieser Saison jede einzelne Session im Formel E Live-Ticker auf eformel.de. Der bietet sich auch definitiv an, um ihn parallel zu den Streaming- oder TV-Angeboten zu schauen, um zusätzliche Infos zu bekommen. Also klickt gerne mal rein auf eformel.de.
Und im Teleskop schaut Tobi auf einen neuen alten Partner.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Sao Paulo, wo wir in wenigen Tagen den Formel-E-Saisonauftakt sehen werden. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Hier werden wir einige Dinge sehen, die in den vergangenen Tagen noch gar nicht festgestanden haben. David Beckmann und Daniel Ticktum werden die Fahrzeuge von Kiro steuern, nachdem sie bereits bei den Vorsaisontests in Madrid für das Team gefahren sind. Ist das nicht gerade eine wirklich große Überraschung? Was jedoch eine Überraschung ist, ist der Name des Teams. Cupra Kiro wird dieser lauten, da man am Dienstag vor dem Saisonstart den Abschluss einer mehrjährigen Partnerschaft mit der spanischen Marke bekannt gegeben hat, die in der Vergangenheit als Titelsponsor von Abt aufgetreten ist. Luca, Cupra bleibt somit der Formel E als Sponsor erhalten, ist aber schon überraschend, was sich da bei Kiro bis in die Woche vor dem Saisonstart alles aufgespart wurde an News, oder?
Absolut. Also ich finde es positiv erstmal, dass Cupra bleibt, auf jeden Fall. Fand es aber dann doch überraschend, dass sie zu Kiro gehen, weil in den letzten Jahren ja auch sehr stark verwurzelt gewesen von Abt. Deshalb freut mich das dennoch für Kiro, weil ich glaube, Cupra ist es wie letzte Saison ja auch wichtig, sich dort gut zu präsentieren. Wie es natürlich ausfällt mit dem Porsche-Antrieb, den man aus der letzten Saison eben übernommen hat, wird sich dann zeigen. Aber dennoch muss man sagen, Kiro, finde ich, zumindest das reine Team in den letzten Jahren ja oft durch Namenwechsel gegangen, ERT, NIO und sonstiges, glaube ich, steht, würde ich mal sagen, in den Saisons, die jetzt bestehen, fast schon am besten da. Also so von der Außenwirkung, wie man sich zeigt und auch je nachdem leistungsmäßig haben, finde ich, mit David Beckmann natürlich auch noch mal einen starken Fahrer dazu bekommen. Wie sich Daniel Tickton dann über die Saison schlagen wird, sehen wir dann. Aber generell muss ich sagen, ist die Außenwirkung erstmal positiv. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ja, das schon. Mich stört nur so ein bisschen, dass eine Woche vor Saisonstart der offizielle Teamname noch nicht bekannt war, dass das Fahrerline-Up noch nicht bekannt war. Um da mal wieder den Vergleich zur Formel 1 zu bemühen, das würde es in der Formel 1 nicht geben, dass eine Woche vor dem ersten Rennen noch nicht feststeht, welche Fahrer fahren werden und wie die Teams heißen. Wirft kein so gutes Bild auf die Formel E, würde ich an der Stelle sagen. Natürlich ist da jetzt alles sehr kurzfristig organisiert und abgeschlossen worden, verstehe ich. Aber 5 Tage vor dem Saisonstart und vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Fahrer bekannt wurden, die wurden ja gar nicht bekannt gegeben von Team. Die Bekanntgabe durch das Team erfolgte ja erst am Montag. Nein, die FIA hat am Donnerstag die offizielle Teilnehmerliste für die neue Saison bekannt gegeben. Und da standen die beiden Fahrer drauf für die nächste Saison. Das ist schon, ich drück's mal vorsichtig aus, eher semi-professionell. Sportlich mögen sie durchaus überraschen können und für gute Leistungen gut sein. Aber was da PR-mäßig abgelaufen ist, naja, kann man eigentlich so, gerade aus Mediensicht, nur die Nase drüber rümpfen, wie das abläuft. Aber da kann ich ja auch sagen, das ist jetzt nicht die letzte Bekanntgabe, die vor der neuen Saison erfolgen wird, weil die offizielle Lackierung von Jaguar kennen wir aktuell auch noch nicht. Die wurde uns angekündigt für Mittwochabend. Also die werdet ihr tatsächlich nicht diesem Podcast entnehmen können, sondern da müsst ihr tatsächlich euch die Bilder im Social-Media-Bereich oder auf eformel.de einmal angucken.
Und dann schauen wir natürlich auf das Grid-Dummies-Quiz und das bleibt natürlich auch wieder zur Saison 2024-25 erhalten bei jeder Vorschau. Und wie immer darf Tobi beginnen und wir beginnen auch von 0 an und damit steht es offiziell 0-0.
Meine erste Frage bezieht sich darauf, dass wir jetzt in Sao Paulo zum zweiten Mal im Jahr 2024 ein Formel-E-Rennwochenende sehen werden. Das hatten wir in der Vergangenheit auch bereits in der Formel E. Kannst du mir sagen, in welchem Jahr wir das hatten und in welcher Stadt damals mehr als ein Rennwochenende ausgetragen wurde?
Ich würde mal sagen, tatsächlich die Rio 2021.
Was das Jahr angeht, warst du nah dran. Es ist das Jahr 2020 gewesen. Die Stadt war aber natürlich Berlin. Als das bekannte Sixpack von Berlin stattgefunden hat. Das war das erste und bislang auch einzige Mal, dass mehr als ein Rennwochenende im selben Jahr in derselben Stadt ausgetragen wurde. Sao Paulo jetzt das zweite. Leider kein Punkt für dich, noch 0-0.
Also das Berlin-Rennwochenende, das muss man ja ganz klar sagen, retrospektiv hat sich eigentlich immer irgendwie als eins angesehen, aber es war halt ein großes, aber natürlich auf dem Papier mehrere, deshalb vollkommen richtig, deswegen bleibt es erstmal beim 0-0. Komme ich auf die Strecke so ein bisschen zu sprechen, bleiben mal so ein bisschen dabei, datumsmäßig. Ich möchte von dir wissen, wie viele Tage liegen denn zwischen dem letzten Rennen in Brasilien und am Wochenende dem kommenden, also vom Renntag zu Renntag?
Also wir haben jetzt das Rennen am 7. Dezember, das Rennen, das wir im Frühjahr hatten. Das war meines Wissens nach im März. Das, glaube ich, war die Woche nach meinem Geburtstag. Ich hatte Freitagsgeburtstag. Müsste dann der 16. März gewesen sein. Mal zählen. Sind 9 Monate weniger 2 Wochen. 9 Monate sind 274 Tage. Sind 260 Tage. 260 kann nicht sein. Es sind 262 Tage.
Der 16.3. war der Renntag in Sao Paulo und das Rennen jetzt am Wochenende ist ja der 7. Dezember. Ich gebe dir da plus minus 5 Differenz. Es sind 266 Tage, aber dennoch gibt es von mir einen Punkt.
Das ist aber großzügig. Prima. Dann kannst du jetzt aber mit der nächsten Frage ausgleichen. Die bezieht sich nämlich auf die bisherigen beiden Rennen, die in Sao Paulo in der Formel E schon stattgefunden haben. Ein Fahrer ist bei beiden Rennen aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen. Kannst du mir sagen, welcher Fahrer das war?
Der in Brasilien immer von der ersten Startreihe gestartet ist.
Korrekt. Ich gebe dir einen Tipp. Wir hatten zwei Rennen, 2023 und 2024. Und 2023 hat der Fahrer gesagt, er hätte deshalb nicht gewonnen, weil er im Rennen zu lange geführt hat.
Dann sage ich Antonio Felix da Costa.
Das ist leider nicht richtig. Es ist Stoffel van Dorne. Stoffel van Dorne 2023 auf Pole Position. Und dann im März diesen Jahres war er Zweiter, hat das Finalduell gegen Pascal Wehrlein verloren. Luca, auch da kann ich dir leider keinen Punkt für geben.
Ich war mit Porsche am Radern, ob es Wehrlein oder da Costa war, aber da Costa war am Anfang, das ist aber nicht so gut.
Zumindest nicht im Qualifying.
Richtig, genau. Dann bleibt es bei 0 zu 1, beziehungsweise 1 zu 0, du bist in Führung. Dann frage ich dich, welche beiden Fahrer standen denn in Sao Paulo immer auf dem Podium?
Sam Bird, der hat ja das letzte Rennen gewonnen und war davor Dritter. Gemeinsam mit ihm auf dem Podium stand Mitch Evans und Jake Dennis. Einer von den beiden muss es natürlich sein. Wer hat denn das erste Sao Paulo-Rennen gewonnen? Ich glaube, es war tatsächlich Evans. Also sage ich Mitch Evans.
Also Mitch Evans und Sam Bird, das ist absolut korrekt. Also die beiden Fahrer standen immer, wenn sie in Sao Paulo mit der Formel E unterwegs waren, auf dem Podium. Damit 2 zu 0.
Dann kannst du noch den Anschlusspunkt erzielen. Wir haben ja in Sao Paulo zum ersten Mal den Saisonauftakt zur Formel E. Und wir hatten es ja doch häufiger, dass der spätere Meister auch den Saisonauftakt gewonnen hat. Kannst du mir denn sagen, welche Formel E-Meister auch beim ersten Saisonrennen siegreich waren in der Vergangenheit?
Wer siegreich war? Ja gut, das ist letztes Jahr Wehrlein gewesen. Also letzte Saison, 13.01.24 war ja das erste Rennen.
Ist korrekt. Wehrlein stimmt.
Jack Dennis, Saison 9.
Ist auch richtig.
Wie viel wolltest du wissen?
Ich will alle wissen und es sind 4.
Nick de Vries?
Nick de Vries ist richtig, ja. Saison 7 in Diriyah.
Und Stoffel van Dorn.
Als Stoffel van Dorn in Saison 8 Meister wurde, hat auch schon wieder Nick de Vries gewonnen. Das ist leider nicht richtig. Die richtige Antwort wäre gewesen in Saison 2 Sebastian Buemi. Aber 3 von 4 richtig. Ich gebe dir 0,75 Punkte.
Sehr gut. Dann schreibe ich mir 0,75 Punkte auf. So. Dann meine letzte Frage. Wer hält denn aktuell den Streckenrekord im Sao Paulo? Streckenrekord in dem Sinne wird ja immer im Rennen aufgestellt.
Du meinst, wer die bislang schnellste Rennrunde in Sao Paulo gefahren ist?
Genau.
Ich glaube, dass die Fahrer letztes Jahr schneller gewesen sind als Saison 9. Also muss es der Fahrer sein, der die schnellste Rennrunde in Saison 10 erzielt hat. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es echt jetzt gerade nicht, wer das gewesen ist. Aber eben bin ich mit Mitch Evans gut gefahren. Ich versuch's nochmal. Mitch Evans.
Der war es tatsächlich nicht, nämlich Nick de Vries war es. Kurioserweise, die schnellste Runde wurde damals dann zu Sebastian Buemi übergeleitet, denn Nick de Vries nicht unter den Top 10 gewesen. Mit 1:15.502 war es in Runde 29. Tatsächlich nicht Mitch Evans, der später dann auf dem Podium stand. Also bleibt es bei 2 zu 0,75.
Dann sage ich trotzdem mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Dreiviertelpunkt, Luca. Den hast du dir hart verdient.
Absolut. Und das nächste Mal Quiz natürlich dann auch wieder hier im E-Pod, das dann auch wieder zur normalen Sendung in der Analyse machen wir es ja traditionell nicht, aber könnt euch schon mal drauf freuen. Dann verweise ich natürlich auf Social Media bei eformel.de, auf den Reiter Social Media findet ihr alles und direkt verdrahtet, natürlich wichtig für das jetzt kommende Rennwochenende, da gern mal reinklicken und natürlich die News verfolgen auf eformel.de, genauso auch wie den Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen. Ja, und natürlich den Live-Ticker hast du schon angesprochen, Tobi. Alles Wichtige auch rund um dieses Rennwochenende findet ihr abseits des Podcasts natürlich auf eformel.de wie Statistikartikel, der ja auch sehr viel Beliebtheit hat bei eformel.de.
So, und wenn ihr regelmäßig den Podcast hört und vielleicht irgendjemand im Freundes- und Bekanntenkreis hat, der oder die sich mit dem Thema Formel E noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt hat und vielleicht eine Anlaufstation sucht, um ein bisschen was über das Thema zu erfahren, verweise ich an dieser Stelle gerne auf die Podcast-Episode, die wir als letztes veröffentlicht haben, Episode 347. Das ist unser Formel E Beginners Guide, wo wir sehr, sehr viele Fragen zum Thema Motorsport und zum Thema Formel E beantworten. Luca und ich haben uns dafür extra Unterstützung durch Daniel Gott
geholt, den Formel-E-Kommentator von Servus TV und DF1.
Das ist eine Folge, die sehr hörenswert ist, muss man ganz klar sagen. Also selbst für die Leute, die schon jahrelang bei der Formel E dabei sind, würde ich auch mal sagen, sowie auch für Einsteiger. Deshalb der Name Beginner's Guide auch absolut zutreffend. Und du hast schon gesagt, mit reichlich Verstärkung von Daniel Goggi, dem Kommentator von DF1 und Servus TV, der das Wochenende ja wieder begleiten wird, wie gewohnt schon seit der letzten Saison. So, dann machen wir hier einen Schlussstrich, freuen uns natürlich auf die Saison und auf das kommende Rennwochenende in Sao Paulo und in Brasilien. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, viel Spaß dabei und wir melden uns dann zur Analyse in der nächsten Woche wieder. Dankeschön fürs Dabeisein. Tschüss.
Ciao.